Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Ein Mädchen, das tief im Inneren weiß, dass es eigentlich ein Junge ist. Oder ein Junge, der mit den Erwartungen, die an ihn herangetragen werden, gar nichts anfangen kann, weil er spürt, auch wenn sein Körper anderes vermuten lässt, eigentlich ist er ein Mädchen. Gefühle und Unsicherheiten, die zu Gewissheiten werden, wenn sich auch während der Pubertät nichts verändert. Ein herausforderndes Erwachsenenleben, solange das menschliche Grundbedürfnis, man selbst zu sein und authentisch zu leben, gar nicht erfüllbar scheint. Dann das Outing, das Gespräch mit Eltern, Freunden, Arbeitgebern und das Erleben der Konsequenzen, die sich vielleicht daraus ergeben. Schließlich der Wandel in das andere Geschlecht durch Kleidung, Frisur, Verhalten, vielleicht auch durch Hormone und eine Reihe von Operationen. Der Weg, den Transmenschen hinter sich haben, bis sie bei sich selbst angekommen ist, der ist oft ein steiniger. Und dass immer mehr Menschen angeben, ihr ursprüngliches Geschlecht habe gar nichts mit ihnen zu tun, das zeigt, dass das absolut keine Einzelschicksale sind. Auch das geplante und nicht unumstrittene Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung trägt dieser Tatsache Rechnung. Aber was bedeutet eigentlich Transgender, Transgeschlechtlichkeit? Wie fühlt sich das an für die Menschen und für ihr Umfeld? Und wie ist der psychologische und medizinische Umgang damit? Und wie sieht es aus mit der gesellschaftlichen Akzeptanz? Transgeschlechtlichkeit, der schwierige Weg in ein neues Leben, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich in Berlin Brix Schaumburg. Er ist Schauspieler, spielte unter anderem als erster Transmann einen Transmann im deutschen Fernsehen und auch er arbeitet als Coach. Herzlich willkommen, Herr Brix.
Hallo.
Aus Hamburg zugeschaltet ist Dr. Timo Nieder, Sexualwissenschaftler und Leitung der Spezialambulanz für sexuelle Gesundheit und Transgenderversorgung an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Guten Morgen und willkommen auch Ihnen, Herr Nieder.
Moin.
Und wenn gleich die Leitung steht, dann ist bei uns auch noch in Bremen Freya P. von Rüden, die als systemische Beraterin und Coach viele transgeschlechtliche Menschen auf ihrem Weg der Transition begleitet. Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, liebe Zuhörende, meine Damen und Herren. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sind Sie vielleicht selbst auf diesem Weg in die Transgeschlechtlichkeit? Oder fragen Sie sich, ob das ein Weg für Sie wäre? Oder sind Sie Eltern oder Verwandte von einem Transmenschen? Oder arbeiten Sie vielleicht mit jungen Menschen, die Ihnen sagen, dass Sie Ihr Geschlecht anders definieren, als Sie es eigentlich einmal waren? Oder beobachten Sie einfach die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Stellen Sie Ihre Fragen und berichten Sie von Ihren Erfahrungen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, dann bleiben Sie natürlich auch anonym. Herr Schaumburg, Sie gelten als Deutschlands erster offiziell geouteter Trans-Schauspieler und haben als erster Transmann, ich habe gerade schon gesagt, einen Transmann gespielt in der Fernsehserie Sunny. Das war auch die erste durchgehende Hauptrolle im deutschen Fernsehen für einen Transmenschen. Warum haben Sie sich bewusst dazu entschieden, einen Transmann zu spielen?
Ja, hallo. Ja, ich glaube, der größte ausschlaggebende Punkt ist Repräsentanz, Sichtbarkeit und es gibt natürlich viele Gründe, warum ich Dinge tue, aber einer ist eben, dass ich höre diesen Satz oft und ich möchte den einmal laut sagen, dass man mir eben nichts ansieht und wir behandeln oft Menschen anders, wenn man Dinge ansieht. Ich glaube, das ist ein Punkt, der wird heute nochmal aufkommen, aber ich weiß, wie privilegiert ich durchs Leben gehe und mir ist es unfassbar wichtig, meine Stimme zu nutzen, damit sich was ändert und damit vor allen Dingen in erster Linie auch, wie wir es heute machen, drüber geredet wird und Zeichen setzen. Sichtbarkeit habe ich gerade schon gesagt, weil ich habe als kleines Kind nichts gesehen oder gehört in irgendeiner medialen Welt, wo ich mich hätte sehen können und ich hoffe, dass das natürlich für viele Menschen was ändert, wenn man sich selber sieht oder denkt, oh wow, das sind die Worte, die ich immer gesucht habe.
Das heißt, bei Ihnen war es so, wenn Sie kurz beschreiben, wie ging es Ihnen als Kind? Also wenn Sie sagen, Sie haben nichts gesehen, es gab keine Worte dafür, es gab dieses kein Vorbild in der Öffentlichkeit, richtig?
Ja, ich glaube, dazu müssen wir natürlich nochmal sagen, dass ich glaube, wir drei, wie wir jetzt in der Leitung hier sind, auch nicht unbedingt mit Internet groß geworden sind. Das hat sich natürlich jetzt geändert für die Generation. Aber ich komme dann auch noch von einer sehr ländlichen Seite da war einfach nichts und auch keine queere Welt, keine Diversität um mich rum, wo ich hätte irgendwie mich mit identifizieren können. Und ich glaube, dass das natürlich vieles macht, wenn auch die Eltern nicht unbedingt wissen, was, also wir wussten alle nicht, was trans bedeutet, was es ist. Das kam viel, viel später, die ganzen Worte in unser Leben. Ich glaube, mit 16, so das erste Mal. Vorher bin ich wirklich so im Dunkeln getappt. Aber ich habe schon, seitdem ich sehr klein war, ich glaube wirklich mit 3 laut gesagt, zumindest, was ich lieber wäre, wer ich lieber wäre. Und habe das nicht unbedingt immer nur in Worte gefasst, sondern war halt Schützenkönig als kleines Kind schon. So ganz selbstverständlich habe ich die Dinge einfach gemacht.
Das heißt, Ihnen war innerlich schon lange klar, dass der weibliche Körper nicht dazu passt, wie Sie sich innerlich fühlen, aber Sie wussten nicht, was das eigentlich bedeuten könnte oder wie der Weg aussehen könnte, richtig?
Ja. Mhm.
Wann wurde Ihnen das klar? Sie haben gerade schon gesagt, mit 3 war das selbstverständlich. Gab es irgendwo der Punkt, wo Sie wirklich dachten, okay, es ist eben dieser Körper, der nicht dazu passt, wie ich mich fühle?
Ja, auf dem Weg zum Erwachsenwerden, auch das junge Erwachsenwerden, also innerlich war mir vieles klar, wenn die Worte natürlich fehlen, die Bilder, dann tappt man ziemlich im Dunkeln. Also dann kommen andere Dinge auf in einem, das Alleinesein, das, die Unglücklichkeit, das wurde schon alles relativ laut, bis dann irgendwann habe ich in einer Fernsehserie einen Transmenschen auf der Bühne singend sehen und er sprach darüber, wie so sein Weg war und ich dachte so, okay, Halleluja, ich glaube, es hat aus allen Himmelsrichtungen auf jeden Fall geleuchtet und ich dachte so, ich glaube, das bin ich. Und dann hat ziemlich viel Sinn gemacht und dann musste ich mich aber noch relativ lange sortieren und habe natürlich immer, ich glaube schon, dass wir Menschen oft mit uns hadern und auch immer wieder denken, weil das kennen wir alle, das ist doch nicht so schlimm oder ich kriege das schon irgendwie hin. Ich glaube, an dem Punkt stehen wir oft, egal in welchem Szenario. Aber ich habe natürlich versucht, mich einfach anzunehmen oder zu denken, mir geht's doch gut, ich bin doch gesund, ich habe doch eine tolle Familie. Aber wenn wir nicht passen, dann können wir uns das auch nicht schönreden.
Was waren für Sie die schwierigsten Wegetappen? Sie haben ja auch, also Sie haben ja verschiedene Schritte auf diesem Weg jetzt zum Mannsein unternommen. Was waren da so die schwierigsten Etappen? Es gibt ja da wahrscheinlich so verschiedene Meilensteine.
Ich glaube tatsächlich, der schwierigste war natürlich nicht zu wissen, was mit mir ist. Das hat sich ja dann irgendwann geändert. 2009 habe ich eine Doku geguckt und im Abspann war halt das UKE genannt und dann habe ich wirklich einfach da angerufen und hatte ziemlich zeitnah.
UKE, sagen Sie ganz kurz, ist das Uniklinikum Eppendorf, ne?
Genau, da werden wir ja gleich noch ein,
genau, da ist jemand
ein paar
da.
Tolle Worte genau. Hören. Deswegen die Ironie am frühen Morgen, ich liebe sie. Der Weg führte mich dann zu Herrn Nieder.
Gehen wir doch mal rüber zu Herrn Nieder direkt und dann kommen wir aber gleich nochmal zurück zu Ihnen. Herr Nieder, Sie sind in der Spezialambulanz für Transgenderversorgung im Klinikum Hamburg-Eppendorf, haben wir gerade schon gesagt. Zu Ihnen kommen die Menschen wie Brix-Schaumburg, die entschlossen sind, ihr Geschlecht zu verändern. Ich glaube, Brix-Schaumburg, habe ich gelesen, war damals Ihr erster Patient oder einer Ihrer ersten, richtig?
Ich glaube, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen.
Sie haben auf jeden Fall ein Gutachten geschrieben, ja, für ihn.
Also auf jeden Fall vom reinen Jahr, das Brix jetzt gerade genannt hat, kommt das ungefähr hin. Ich bin seit 2008 an diesem Institut und damit auch an dieser genannten Spezialambulanz tätig. Und genau, Gutachten kann ich vielleicht gleich zum Anlass nehmen, auch zu sagen, das ist ja ein Teil der Schwierigkeit, dass Menschen, wenn sie dann mit diesem Hilfebedarf sich an uns wenden, ja irgendwie eine Form von Bestätigung oder Unterschrift brauchen, letztendlich für eine Behandlungsmaßnahme. Auch darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Es ist aber gar kein Gutachten, weil wir begutachten ja niemanden. Es ist tatsächlich ein sehr ernst gemeintes Hilfsangebot. Und Ich sage das deswegen so, weil es ja darum geht, auch eine gewisse Augenhöhe herzustellen, um ins Gespräch zu kommen.
Vielleicht sagen wir ganz kurz, wenn Sie einmal kurz den Weg skizzieren, der im Moment noch vorgesehen ist, ist ja ein neuer Gesetz ist durch, das Gleichstellungsgesetz, aber vielleicht sagen Sie einmal ganz kurz die Etappen, was passiert, wenn ich wie Brix-Schaumburg erkenne, ich bin eigentlich in einem anderen Körper, als ich mich innerlich fühle und möchte das verändern. Was sind die verschiedenen Schritte, die dann anstehen? Aus juristischer Seite. Mhm.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie anbringen. Das Juristische wird sinnvollerweise getrennt von dem Medizinischen und allein in den letzten 10 Jahren hat sich eine ganze Menge verändert. Mittlerweile haben wir seit 2018 eine sogenannte S3-Leitlinie, die Empfehlungen zur Behandlung und Gesundheitsversorgung von Transmenschen herausgegeben hat. Und da ist es so, dass es nach wie vor Gespräche braucht, Diagnostik braucht, Beratung braucht im Rahmen eines psychotherapeutischen Settings. Das ist auch etwas, was kritisiert wird. Und aus diesem Setting heraus können dann sogenannte Indikationen gestellt werden. Also Stellungnahmen, die die medizinische Notwendigkeit einer somatischen Behandlung, also beispielsweise einer Hormonbehandlung, bestätigen können. Und mit dieser Stellungnahme können die Menschen dann in eine endokrinologische Praxis gehen, dort, wo dann eben auch die Hormonbehandlung eingeschätzt, aber eben auch durchgeführt werden kann. Das wäre so ein Weg. Und daran anschließend können sich eben auch chirurgische Eingriffe, die ursprünglich tatsächlich als Folge der oder in der Folge von Hormonbehandlungen gedacht wurden, mittlerweile aber tatsächlich eher wie aus so einem Baukastensystem heraus, dass wir schauen sehr individuell, was braucht die jeweilige Person, um ihr individuelles Geschlecht gut leben zu können.
Welche Meilensteine sind das genau? Mhm, ja.
Dazu kann dann eben auch so eine Vornamens- oder auch Personenstandsänderung gehören. Und das ist ja das, was das Selbstbestimmungsgesetz nun auch auf den Weg bringen will, dass dafür eben keine medizinische, psychologische Expertise notwendig ist, die an der Stelle ohnehin auch fraglich ist, sondern es geht wirklich darum zu schauen, wie muss sich mein Körper verändern, wie muss sich auch mein soziales Umfeld auf mich bestenfalls einstellen, also Familie, Freunde, Peers, Schule, Beruf, dass ich ja mein Geschlecht leben kann.
Und dabei begleiten Sie. Mhm. Wie viele Menschen kommen zu Ihnen im Jahr?
Also wir haben so im Schnitt vielleicht zwischen so 200 und 400 Transpersonen in der Ambulanz. Aber das ist eine etwas unsichere Zahl insofern, dass das ja tatsächlich langlaufende Prozesse sind, die teilweise über mehrere Jahre andauern. Und es ist nicht so, dass die Menschen tatsächlich in dieser Zeit durchgehend einmal im Monat oder gar wöchentlich kommen, sondern manche machen auch mal Unterbrechungen, kommen dann wieder, wenn es wieder ein Thema gibt. Also das sind längere Prozesse mit ganz unterschiedlichen Frequenzen, was die Termine bei uns in der Ambulanz betrifft.
Ist ja ein langer Weg, ne, den die Menschen vor sich haben in der Regel. Mhm. Mhm. Freya P. von Rüden hört uns jetzt in Bremen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sehr schön,
oder moin, wie man hier sagt.
Sie beraten ja bei Transrecht und Transberatung in Bremen und Umland Transmenschen und ihre Angehörigen und auch Menschen, die sich fragen, ob sie trans sind. Mhm. Woher weiß ich, dass ich trans bin? Was sind die Indikatoren, die Sie immer wieder hören oder sehen? Wir haben gerade schon die Geschichte von Brix-Schaumburg gehört. Was ist das, was Ihnen immer begegnet?
Also, ganz wichtig ist, glaube ich, erstmal zu sagen, wenn wir über diese Themen reden, woher weiß ich das, wann habe ich das erste Mal gemerkt und Ähnliches, dass Transbiografien vollkommen unterschiedlich sind und Transgeschlechtlichkeit ein ganz weites Feld ist, was sich letztlich sagen lässt, dass die meisten Transpersonen es als eine innere Gewissheit beschreiben, als ein, dass ich erlebe, dass das, wie mein Umfeld, wie die Welt mich sieht und das, wie ich mich selber erlebe, wie ich meine Identität, wie ich mein Geschlecht erlebe, nicht übereinstimmt. Das ist also sozusagen auch die weitestmögliche Transdefinition, zu sagen, trans ist, wer sich mit seinem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht immer oder nur teilweise identifiziert. Und Transbiografien sehen also tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich aus. Das ist immer auch ein Problem, wenn wir einzelne Biografien herausstellen, dass schnell der Eindruck entsteht, so sind halt Transleute. Aber da muss ich auch aus der Erfahrung und auf der Aufgabe einer Beratungsstelle sagen, wir begleiten ganz unterschiedliche Transpersonen in ganz unterschiedlichen persönlichen Prozessen und Lebensentscheidungen. Und das ist auch ein großer Unterschied, wenn wir jetzt eben die Perspektive von Timo Nieder gehört haben, zu einem Medizinsystem, dass das, was wir als eine psychosoziale unabhängige Beratungsstelle machen, gerade außerhalb eines medizinischen Systems liegt. Und natürlich der Blick in einem Gesundheitssystem ist vor allem auf Fragen von Körperveränderungen. Wir hatten eben was von Hormonen und Operationen gehört. Ist aber, glaube ich, nochmal wichtig, klar zu sagen, dass nicht der Wunsch nach Körperveränderung das Transsein definiert, sondern dass auch in diesen persönlichen Entscheidungen es ein ganz weites Feld gibt. Also es gibt Transpersonen, für die es sehr wichtig ist, sagen, ich erlebe diesen Widerspruch als Leiden, ich erlebe diesen Widerspruch so, dass ich mich und meinen Körper verändern möchte, auch in ganz unterschiedlichem Maße. Es gibt aber auch durchaus Transpersonen, die keine oder nicht alle möglichen medizinischen Maßnahmen möchten. Und wir hatten eben schon angedeutet die Frage nach dem Rechtlichen. Ich glaube, das ist gerade noch nicht so ganz deutlich geworden. Wir reden wirklich, wenn wir über Ausweispapiere reden und wenn wir über Gesundheitssystem reden, über zwei völlig unterschiedliche Themen. 2011 hat das Bundesverfassungsgericht klar gesagt, dass es dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit entspricht, die juristischen Aspekte, also was steht in meinen Papieren, von medizinischen Eingriffen abhängig zu machen. Es ist also tatsächlich auch jetzt möglich und für manche Transpersonen auch der richtige Weg, zu sagen, ich möchte sozial und juristisch transitionieren, aber ich strebe keine körperlichen Veränderungen an.
Das ist eine ganz individuelle Entscheidung.
Es ist ein weites Spektrum und es sind alles individuelle Entscheidungen, die wir auch als Beratungsstelle begleiten.
Was sind da, kurz vor den Nachrichten noch, was sind die größten Sorgen und Ängste und Zweifel der Menschen, die zu Ihnen kommen? Wir wollen ja in der Sendung mehr verstehen, was bedeutet das eigentlich, trans sein, und was brauchen die Menschen von der Gesellschaft auch, um das leben zu können? Also was sind die Sorgen, Ängste, Zweifel?
Also tatsächlich, was so übergreifende Themen sind, die immer wieder wichtig sind, ist einfach der Umgang in der Gesellschaft, die Erfahrung von Diskriminierung, die Ängste, was macht es zum Beispiel in meiner Herkunftsfamilie, was macht es eventuell in Partnerinnenschaften, was macht es am Arbeitsplatz, also dann, wenn wir über äußere Coming-out-Prozesse und also wie zeige ich der Welt, wer ich bin, wenn wir darüber reden, dann sind durchgängige Themen eigentlich die Angst oder die Erfahrung auch von Diskriminierung und ausgegrenzt sein und von einem sich in einer Welt, die Transgeschlechtlichkeit als Abweichung betrachtet, zu behaupten.
Das heißt, da gibt es schlechte Erfahrungen von den Menschen, die zu Ihnen kommen?
Schlecht teilweise, schlechte Erfahrungen und auch die Erwartungen schlechter Erfahrungen. Also es ist sehr unterschiedlich, was Menschen in ihren Transitionsprozessen tatsächlich erleben. Aber die Erwartung von Diskriminierung schwebt als Damoklesschwert immer über einem.
Und darüber werden wir auch in der Sendung noch weiter reden. Auch Herr Schaumburg wird noch mal erzählen gleich, wie es ihm ergangen ist. Und Herr Nieder wird das auch noch mal erzählen, was die weiteren Schritte sind auf dem Weg dorthin. Transgeschlechtlichkeit, der schwierige Weg in ein neues Leben. Darüber werden wir auch nach den Nachrichten weiter reden. Und wir sind gespannt auf Ihre Stimmen dazu. Sind Sie vielleicht selbst gerade auf diesem Weg oder zweifeln an Ihrer männlichen oder weiblichen Identität? Was erleben Sie dabei in sich selbst und auch im Austausch mit Ihrer Umwelt? Und wir haben eine E-Mail bekommen von Maria Lange, die schrieb, sie haben gerade Transfrauen beschrieben als Männer, die feststellen, dass sie lieber eine Frau wären, Männer, die ihr Geschlecht verändern. Sollte es nicht richtigerweise heißen, Frauen, die feststellen, dass ihr Körper nicht zu ihnen passt, Frauen, die ihr äußeres Geschlecht den inneren Gefühlen anpassen. Transfrauen sind bereits Frauen, bevor sie ihren Körper anpassen. Sie werden nicht von Männern zu Frauen, sie sind Frauen, deren Körpermerkmale nicht dazu passen. Das Gleiche gilt entsprechend für Männer. Also es ist ein Feld, in dem viel Sensibilität notwendig ist, in dem sehr unterschiedliche Wege sind. Das haben wir gerade auch schon gehört. Erzählen Sie uns davon. Wie erleben Sie das? Wie sieht das bei Ihnen aus in Ihrer Umwelt, bei Ihnen selbst? Oder haben Sie vielleicht in Ihrem näheren, weiteren Umfeld einen Menschen, der seine geschlechtliche Identität verändert hat oder arbeiten mit jungen Menschen? Mit welchen Gefühlen schauen Sie darauf? Und wie betrachten Sie diese größere Freiheit, auch gesetzliche Freiheit in unserer Gesellschaft? Welche Fragen und Gedanken beschäftigen Sie im Umgang damit? Welche Reaktionen nehmen Sie bei sich wahr? Erzählen Sie uns, gern auch anonym, unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler und dem Thema Transgeschlechtlichkeit, der schwierige Weg in ein neues Leben. Darüber möchte ich weiter sprechen mit Dr. Timo Nieder, Leitung der Spezialambulanz für sexuelle Gesundheit und Transgenderversorgung in der Hamburger Universitätsklinik, mit der systemischen, Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, genau, mit der systemischen Beraterin und Transgender-Coach Faya P. von Rüden, mit dem Schauspieler, Sänger und Transgender-Mann Brix Schaumburg und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Vielleicht sind Sie selbst gerade auf diesem Weg oder haben ihn schon hinter sich. Wie schwierig ist der Weg für Sie? Was macht ihn schwierig? Wo erfahren Sie Unterstützung? Was erleben Sie an Reaktionen? Oder vielleicht arbeiten Sie mit Kindern und Jugendlichen. Was nehmen Sie da wahr? Sind es heute mehr Mädchen und Jungen, die sich wünschen, mit einem anderen Namen, einem anderen Pronomen angesprochen zu werden, die sich mit dem anderen Geschlecht identifizieren? Und wie reagieren die anderen Menschen im Umfeld darauf? Wie nehmen Sie die Entwicklung wahr? Und was möchten Sie vielleicht einfach besser verstehen? Welche Fragen haben Sie an unsere drei Expertinnen und Experten? Rufen Sie uns an, auch gern anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Der Weg in die Transgeschlechtlichkeit, muss er wirklich immer schwierig sein? Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit der 22-jährigen Diana gesprochen. Sie war vor 2 Jahren noch ein junger Mann und hatte schon länger das Gefühl, irgendwie nicht vollständig zu sein, wusste aber nicht, was es ist und woran es liegt, bis zum Sommer 2020.
Irgendwann hatte ich plötzlich so einen Gedankenblitz, sage ich mal, wo mir dann auffiel, vielleicht bin ich Transgender, vielleicht möchte ich eine Frau sein. Und habe dann mit meiner Freundin gesprochen und gesagt, Schatz, wäre es okay für dich, wenn ich deine Freundin bin? Und sie war dann direkt total unterstützend und total freundlich und hat mich da sehr getragen. Und so ist es dann passiert und dann nach und nach entdeckt man eben die ganzen Kleinigkeiten, die man dann verändern möchte. Und nachdem meine Freundin das so super aufgefangen hat und ich dann den Entschluss gefasst habe, ich möchte ausprobieren, ob es das ist, ob es in die Richtung weitergehen soll, habe ich das erstmal mit ihr quasi zu zweit ein bisschen ausprobiert, über 2-3 Monate wird das gewesen sein, wo sie eben mit mir Pronomen gewechselt hat und mich eben dann mit meinem neuen Namen angesprochen hat, den ich mir dann ausgesucht hatte. Und dann 2-3 Monate später bin ich eben dann auch zu meiner Familie erstmal gegangen, zu meinen Eltern und habe denen gesagt, hört mal, ich habe das jetzt ausprobiert, ich bin mir relativ sicher, dass ich das jetzt noch weiter probieren möchte. Ich möchte jetzt eine Frau sein. Das war dann schon ein nervöses Gespräch von meiner Seite aus, sage ich mal, aber Die waren da auch total offen. Meine Brüder haben beide gesagt, ja, okay. Und meine Eltern haben auch direkt gesagt, dass sie mich in allem unterstützen. Und da bin ich auch sehr froh, dass das so toll geklappt hat. Natürlich auch mit der entsprechenden Überraschung und den entsprechenden Emotionen, weil es ja doch eine sehr, sehr, sehr große Veränderung ist. Aber die waren da auch relativ ziemlich direkt an Bord und haben zumindest versucht, mich zu unterstützen und das dann eben nach und nach auch für sich auszupuzzeln.
Also ein langsames Herantasten Schritt für Schritt haben wir gerade erlebt, erleben, gehört. Erleben Sie solche positiven Beispiele auch in Ihrer Beratung, Freier P. von Rhön?
Ja, also das ist auch das Schöne an der Tätigkeit als Transberaterin, dass es ganz oft auch sehr positive Prozesse von Selbsterkenntnis, von Identitätskonstruktion sind, dass es steht oft so in Geschichten über Transgeschlechtlichkeit ein Bild irgendwie von Leiden im Vordergrund. Letztlich ist es aber auch, würde ich sagen, eine Transbiografien müssen keine Leidensgeschichten sein. Transbiografien sind einfach oft Biografien von zu sich selber finden, ein Leben führen, was für mich stimmig ist. Und das, was Transbiografien oft auch zu schwierigen Biografien macht, ist ganz wesentlich nicht nur das Transsein selber, sondern der Druck der gesellschaftlichen Erwartungen und der Diskriminierung, die ich erlebe, dadurch, dass ich in einer Welt aufwachse, in einer Welt lebe, die mich in die geschlechtliche Normierung und in die Cis-Geschlechtlichkeit zwingen will. Also, wenn ich es für mich selber sage, aus der Stimme als Transperson, kann ich sagen, ich habe nicht nie darunter gelitten, trans zu sein. Im Gegenteil, das ist ein positiver Aspekt für mich von dem, wer ich bin. Aber ich habe viel gelitten unter den Diskriminierungen, die ich erfahren habe.
Sie haben es gerade schon gesagt, noch die besondere Expertise in Ihren Beratungen und Coachings, dass Sie nachvollziehen können, wie sich die Menschen fühlen auf ihrem Weg ins andere Geschlecht. Sie haben gerade gesagt, diese Diskriminierungen waren das, was Sie vor allem belastet hat auf Ihrem Weg. Was haben Sie da erlebt?
Also, Transfeindlichkeit oder auch Cis-Normativität hat ganz verschiedene Gesichter. Und ich muss sagen, wie viele in meiner Generation hatte ich über weite Teile meines Lebens gar keine Worte dafür. Ich habe Unstimmigkeiten gespürt und viel mich auch teilweise so verhalten, dass ich es auch ausgedrückt habe, aber ich war nicht in der Lage zu sagen, ich bin trans, weil ich einfach die Konzepte und die Begriffe dafür gar nicht hatte. Aber ich habe zum Beispiel, wie viele Transpersonen in der Kindheit und Jugendzeit, in der Schule Mobbing und Ausgrenzung erfahren, wo ich heute klar sagen kann, dass es sehr damit zusammenhängt, dass ich Erwartungen, die an mich als vermeintlichen Jungen gerichtet wurden, nie erfüllt habe. Als ich mich als trans geoutet habe, habe ich auch auf ganz verschiedenen Ebenen Unverständnis, Ablehnungen erfahren, sei es im privaten, sei es im beruflichen Kontext. Es waren sehr schwierige Prozesse, die auch vor allem in der Umbruchzeit sehr viel Angst gemacht haben. Und das geht, glaube ich, den allermeisten Transpersonen so, die einfach, also kenne kaum Transbiografien, gerade in einer älteren Generation, die nicht sehr stark von solchen Erfahrungen berichten. Und es freut mich ein bisschen, dass in einer jüngeren Generation ich oft auch sehr unterschiedliche Dinge höre. Auch da höre ich viel noch von Diskriminierung, Mobbing an Schulen, Unverständnis in Familien, aber gleichzeitig auch sehr viel mehr positive Erfahrungen und sehr viel mehr Jugendliche, die zum Beispiel auch an Schulen ein unterstützendes Umfeld finden. Also da merke ich, sind wir in einer Umbruchphase, wo sich gerade sehr, sehr viel tut und Transgeschlechtlichkeit lebbarer und akzeptierter wird. Aber leider erleben wir auch in Teilen der Gesellschaft den Backlash und das Aufkeimen der Transfeindlichkeit auch zu propagieren und die Ausgrenzung und Diskriminierung von Transpersonen auch mehr zu einem Politikum und zu einem ideologisch aufgeladenen Thema zu machen.
Es gab ja in diesem Jahr auch einige Übergriffe auf Transmenschen, die auch teilweise tödlich geendet sind. Also es gibt diese beiden Entwicklungen, sagen Sie. Ich würde gerne eine Hörerin, die schon in der Leitung wartet, mit reinnehmen, die persönliche Erfahrungen hat. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen ins Studio.
Erzählen Sie uns, was ist Ihre Berührung zum Thema Transgeschlechtlichkeit?
Ich hatte ja eine E-Mail geschrieben, da habe ich dann schon geschrieben, dass ich in den 80er Jahren jung angeheiratet war in der Familie, wo mein Schwager dann plötzlich Schwägerin wurde.
Und wie war das für die Familie, als Sie das erfahren haben?
Das war eine Bombe anfangs. Aber wie ich geschrieben habe, meine Schwägerin, also ehemals Schwager, ist Gott sei Dank eine sehr selbstbewusste Person. War in einer total männlichen Berufswelt vorher. Und ich hätte selber auch nie gedacht, dass ihm sowas passiert. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, auch keinen Instinkt irgendwo. Aber ich konnte dann Gott sei Dank, weil ich mich sonst immer gut mit ihm verstanden habe, mit dem Ganzen offen umgehen. Und ich war anfangs, glaube ich, so ein Punkt, der dann auch in der Familie Stabilität gegeben hat, weil ich war mit ihr mit in der Klinik später. Anfangs habe ich mit ihr mich getroffen in Selbsthilfegruppen, wo er anfangs auch seinen oder sie den Weg gesucht hat. Also ich war im Nachhinein so froh, die Familie nahm das dann eigentlich ganz natürlich, peu à peu. Natürlich war das schmerzhaft zum Teil, aber meine Schwägerin, wie gesagt, sie ist eine typische Löwin.
Das heißt, für sie war es ganz klar und dadurch war es für sie auch einfacher. Ja,
ja, es war für sie sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Sie musste ihren Beruf aufgeben, weil es einfach als Frau dort nicht mehr ging. Es geht um Waffen. Und dann, also sie hat genügend Probleme gehabt, aber sie hat es so toll gemeistert. Und sie lebt heute in Bayern, in einem kleinen Dorf, wo die Leute sie total akzeptiert haben. Da ist nichts dabei.
Herr Nieder, wenn Sie das hören, dieses Beispiel, was hilft dabei, Menschen diesen Weg einfacher zu machen?
Naja, das letzte Beispiel jetzt ist ja insofern spannend, weil die Hörerin aus den 1980er Jahren berichtet hat. Mhm. Und seitdem haben wir jetzt ja tatsächlich einige Veränderungen. Manche reden ja auch von einem Kulturwandel des Geschlechts. Wenn wir mal das Beispiel nehmen und dann auch nochmal den O-Ton von Diana, dann finde ich es erstmal mal auch wichtig, darauf hinzuweisen, Sie haben Diana angekündigt. Die Hörenden und wir alle hatten ein Bild davon, wer könnte da jetzt kommen, ein Stereotyp. Und dann kam eine Stimme und die Stimme war wahrscheinlich etwas tiefer, als dass wir das im ersten Moment erwartet haben. Und das ist so eine allererste Irritation, die dann entsteht und die eben immer dann entsteht, wenn unsere eigene stereotype Erwartung nicht mit dem zusammenpasst, was wir da sehen. Darauf hat Brix Schaumburg ja schon auch hingewiesen, dass er sagte, naja, mir sieht man nichts an. Das ist dann das Privileg, was letztendlich weder Diana in ihrer aktuellen Lebensphase hat, noch eben die Dame, von der die Hörerin gerade berichtet hat, in den 80er Jahren hatte. eben dieses Privileg, einfach als cisgeschlechtliche Person, also als eine Person, die in Sachen Geschlecht keine Irritation auslöst, in der Welt zu sein. Und darauf reagieren die Menschen eben ganz unterschiedlich.
Hm. Hallo, ich möchte dazu was sagen.
Gerne.
Also meine Schwägerin ist eine sehr männliche Frau. Also absolut nicht schön.
Nicht alle Frauen sind schön, würde ich jetzt auch mal sagen. Nee,
ich auch nicht so. Ich bin so Durchschnitt. Aber das ist vom Äußeren her. Aber sie ist selbst. Und das nehmen die Leute wahr.
Also ganz authentisch, ja.
Ganz authentisch.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Wir gehen direkt rüber zur nächsten Hörerin nach Berlin, zu Esther Freimadel. Guten Morgen, Frau Freimadel.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Erzählen Sie uns, was hat Sie bewogen anzurufen?
Ja, ich bin Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule in Berlin und unterrichte einige SchülerInnen, die ich aus Grundschulzeiten noch mit einem anderen Geschlecht erkenne kennengelernt habe und die mittlerweile ihren Namen gewechselt haben. Können Sie mich hören?
Wir können Sie gut hören.
Wunderbar. Mhm. Und mein schönstes Erlebnis war eigentlich vor ein paar Jahren, als ich mit in einer mündlichen Abiturprüfung saß, einer Jugendlichen, die ich in der Mittelstufe als unglaublich anstrengenden, ja, stressigen Jungen erlebt hatte. Und die hatte auch ihren Vornamen halt dann gewechselt und ist als Mädchen in diese Abiturprüfung gegangen. Und es war eine ganz wunderbare Prüfung und mein Kollege hatte mir dann erzählt, dass er auch mit der Familie viel gesprochen hat und die Eltern dieses anstrengenden Jungen haben halt gesagt, dass es irgendwie die beste Entscheidung war und wie gut es der Familie inzwischen damit geht. Und ich habe das Gefühl, dass an unserer Schule relativ offen damit umgegangen wird, also auch SchülerInnen, die jetzt noch nicht volljährig sind, die können dann, also die werden halt in der Liste noch mit ihren amtlichen Namen geführt, aber werden halt anders angesprochen. Und ich finde, dass wir also jetzt wirklich in einer Umbruchszeit sind, die hoffentlich einfach eine weitere Öffnung der Gesellschaft ermöglicht und einfach ein freieres Leben für alle Menschen möglichst.
Ich würde gerne dazu ergänzen, bleiben Sie bitte noch in der Leitung. Es hat uns jemand eine Mail geschrieben. In der Klasse meines 8-jährigen Kindes ist ein Mädchen, das schon seit Jahren nur mit Jungen spielt, gern sehr rau Fußball spielt und auf die Frage, was sie denn mal werden wolle, einmal geantwortet hat, ein Junge. Die Eltern scheinen mit der Situation vollkommen überfordert und steuern dagegen. Kleidchen, viel rosa, overprotecting. Das Kind hat sich in der Familie bereits zurückgezogen und blüht nur dort auf, wo es sein darf, wie es ist. Wie kann man diesem Kind helfen, fragt Herr oder Frau Schmidt. Was erleben Sie oder was haben Sie auch erlebt, Herr Schaumburg, wie Eltern reagieren? Weil das natürlich ja erstmal, das haben wir auch gerade bei der ersten Hörerin gehört, erstmal eine Überraschung ist mindestens. Was haben Sie da erlebt? Sie beraten ja auch in Schulen, reden mit den jungen Mädchen und Jungen.
Oh, ist schon so viel passiert jetzt in dieser ganzen kurzen Zeit. Mhm. Ich würde nachher gerne noch mal auf so ein paar Sachen von vorher eingehen, aber wir haben ja noch jemanden in der Leitung.
Wir haben schon wieder zwei Leute in der Leitung.
Ja, das ist natürlich, also das Beispiel aus der E-Mail ist jetzt natürlich wirklich, das ist sehr tricky, weil die Leidtragende oder die leidtragenden Personen in den Fällen sind immer die Kinder und das sind eigentlich die Lebewesen, die wir schützen müssen. Und wenn die Kinder, weil Kinder sind frei, Kinder machen. Und wir Erwachsenen stehen den Kindern meistens oder immer im Weg und packen ja auch unsere Gedanken und unsere Lebensweisen auf die Kids. Und die gehen ja natürlich irgendwie dann durchs Leben, weil sie denken, das, was wir Erwachsenen sagen, ist richtig. Und das ist natürlich jetzt ein schwieriger Fall, wenn das Kind eigentlich schon genau weiß, wo das Glück wartet. Und das heißt jetzt nicht im Männlichsein, sondern es weiß schon ganz genau, wie es sich gerne kleiden würde oder wie es gerne lebt, frei sein, sich frei fühlt. Und wenn dann natürlich von außen, also quasi schon irgendwie so Verkleidungen draufgepackt werden, wie einen andere sehen, das finde ich, das tut mir sehr weh zu hören. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich bestimmt habe, wie unser Familienleben aussieht und dass mich meine Eltern haben machen lassen. Und also ich kann mich nicht erinnern, dass mir irgendwo jemand mal im Weg stand und seitdem ich klein bin. Vorhin sind so viele tolle Sachen aufgekommen, wo ich immer gelächelt habe und mich so warm gefühlt habe ums Herz, vor allen Dingen aus, naja, der Breben-Ecke, weil ich habe mich nicht heute oder irgendwann plötzlich als Mann gesehen, sondern als ich habe mich in der Zwischenzeit, in der Pubertät eher von dem entfernt, der ich schon immer war, weil als kleines Kind sah ich aus wie heute. Wenn man die Fotos sieht, hat sich kein Mensch irgendwie verändert, aber dazwischen gab es eine Zeit und eher die Pubertät, da hat der Körper was gemacht, was ich nicht war. Und da war dann natürlich so die schwierige Zeit, aber außer dass zu Hause mächtig geknallt hat, weil ich bin pubertiert in sämtliche Richtungen und meine Eltern hatten ihren hormonellen Struggle in einer gewissen Lebenszeit, also es hat ordentlich gescheppert zu Hause. Aber das gehört dazu. Und alle Menschen, das wird ja auch gerade nochmal schön am Telefon gesagt, wir alle Menschen müssen uns ja selbst finden. Und wir haben alle unseren Struggle und wir stehen uns sehr oft auch selber im Weg. Und dann kommt noch die Außenwelt. Aber wir sind immer im Wandel, ob trans oder nicht. Wir Menschen verändern uns. Und das ist nicht immer leicht. Aber von außen ist es sehr schwer, die Eltern zu packen. Aber da hilft nur Aufklärung und denen, die Angst nehmen, weil die haben eindeutig Angst. Und das kann man nur durch Aufklärung.
Mhm. Frau Freimandl, Sie haben ja als, ganz kurz, weil wir schon gleich zu den Nachrichten gehen, ganz kurz, bitte. Freier Pfiff von Rügen möchte was sagen.
Ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen, nämlich in dem, was eben genannt wurde, ging es ja um ein relativ junges Kind. Was ganz wesentlich ist, ist erstmal Freiräume und Akzeptanz zu schaffen. Ja. Und gerade bei Kindern ist es ist ein weites Feld, zu sagen, bin ich nun trans oder passen irgendwo nur Geschlechternormen, Erwartungen nicht für sich. Also nach dem, was beschrieben ist, ein Kind, was sagt, ich möchte irgendwo mehr mit Jungen spielen, ich gebe mich in Formen, die gesellschaftlich als Mensch nicht männlich gelten. Es wäre auch schwierig, dann quasi ein Transsein zuzuschreiben, weil damit würde ich Geschlechterrollen und enge gesellschaftliche Normen ja auch reproduzieren. Deshalb ist es letztlich erstmal wichtig, keinen Kinder Druck doch zu kind haben, sein. Sondern Möglichkeitsräume aufzumachen und zu gucken, in welche Richtung geht eine Entwicklung weiter. Und es ist völlig okay, auch für ein Mädchen Geschlechterstereotypen nicht zu entsprechen und im Matsch zu spielen und für einen Jungen irgendwo feminin konnotierte Dinge zu tun. Oft, ob es nun wirklich vor der Pubertät, wäre mein Rat immer, geht es letztlich darum, Möglichkeitsräume, Entwicklungsräume aufzumachen, Kinder so sein zu lassen, wie sie sind. Letztlich in der Pubertät kommen oft eben Fragen von körperlicher Entwicklung dazu und dann kann es eine Frage werden, bin ich nun eher gender nonkonform oder bin ich trans? Und letztlich würde ich immer aber sagen, wenn ein Kind im jungen Alter sagt, ich bin ein Junge oder ich bin ein Mädchen, es erstmal zu akzeptieren und eine Entwicklung weiter zu verfolgen, aber eben auch zu akzeptieren, wenn ein Kind einfach nur den Stereotypen nicht entspricht.
Das ist auch was viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt, die uns schreiben. Das ist ja nicht sofort so, also oder was ist eigentlich das Männliche, was macht das Männliche aus, was macht das Weibliche aus? Geht es darum, wenn man sich eben die Schuhe seiner Mutter anzieht als Kind, als Junge, ist das sofort, dass man trans ist? Und sie sagen natürlich nein, sondern erstmal geht es um das Spielen oder um das Ausprobieren mit Männlichkeit und Weiblichkeit. Und dann gibt es den Punkt irgendwann, wo jeder für sich entscheidet, bin ich ein Transmensch oder lebe ich als der Mensch, in dem Körper, in dem ich geboren wurde, aber mit anderen, mit Nicht-Erfüllen der Stereotypen sozusagen. Ich drücke schon wieder auf die Tube, weil gleich kommen wieder die Nachrichten. Und Esther Freimadel wollte ich noch ganz kurz fragen. Frau Freimadel, haben Sie eine Entwicklung erkannt als Lehrerin auch? Also sind das mehr Jungen und Mädchen, die sich jetzt trauen, das zu sagen? Oder in den letzten Jahren, was sehen Sie da?
Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren an derselben Schule tätig. Und diese Entwicklung, dass also Kinder offen damit umgehen und auch die Familien und dass es eben halt zu diesen Namenswechseln kommt, das sind vielleicht die letzten 5, 6 Jahre oder so. Aber ich erlebe das als sehr positiv für die Schulgemeinschaft und hoffe, dass, ja, dass die Gesellschaft sich insgesamt weiter öffnet dafür.
Und ganz kurz, die anderen Kinder und Jugendlichen in der Schule, die gehen da mit oder gibt es da auch Widerstand?
Gut, nun, das erlebe ich natürlich als Lehrerin im Unterricht nicht so. Ne? Da wird jetzt nicht irgendwie offen gemobbt oder sowas. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass die Jugendlichen untereinander damit gut umgehen. Aber was jetzt sozusagen nicht unter meinen Augen geschieht, das kann ich gar nicht beurteilen. Mhm. Also
Ihr Eindruck ist grundsätzlich, dass da eine größere Selbstverständlichkeit ist unter den Jugendlichen. Ja. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Wir reden gleich an dieser Stelle weiter und schauen auch mal darauf, wie es kommt, dass da jetzt eine Entwicklung in der Gesellschaft ja auch passiert ist. Transgeschlechtlichkeit, der schwierige Weg in ein neues Leben. Das Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier beschäftigen und uns interessieren Ihre persönlichen Geschichten, Ihre Gedanken, Wahrnehmungen, Beobachtungen, meine Damen und Herren. Erzählen Sie davon. Ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Transgeschlechtlichkeit, der schwierige Weg in ein neues Leben. Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch getan Herr Jessen aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Jessen.
Einen schönen guten Morgen.
Was haben Sie für einen Bezug zu unserem Thema?
Ich habe zwei Bezüge. Zum einen bin ich Vater und Großvater und habe Töchter und Söhne und die waren auch mal klein und wurden auch mal groß. Und zum anderen bin ich beruflich, arbeite ich in der Heilpädagogik mit Menschen mit Behinderung oder in der Jugendhilfe mit Menschen mit Lernbehinderung und Traumatisierung. Und da begegnet mir dieses Thema der Geschlechtlichkeit auch. Und zwar teilweise sehr interessant, dass Menschen, die gehandicapt sind, viel offensiver ihre sozusagen Sprache finden und viel aggressiver damit umgehen und dadurch sich Freiräume erkämpfen, die man dann nicht mehr zur Disposition stellen kann.
So. Weil quasi das Denken nicht reinkommt. Also es wird nicht, wird nicht kognitisiert, sondern es wird einfach wahrgenommen, was da ist.
Ja, und die sind nachher ganz interessant. Also ich kenne da einen Jungen, der ist inzwischen erwachsen und der schminkt sich und der lackiert sich die Finger und der zieht sich an, unglaublich originell, und lebt wirklich total offensiv damit und stellt das überhaupt nicht in Frage. Aber deswegen habe ich nicht angerufen. Ich habe angerufen, weil ich Vater bin. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie ist das denn, möchte ich Söhne oder Töchter haben, die Söhne oder Töchter sind, also in ihrer Geschlechterrolle sich definieren? Oder kann ich es akzeptieren, wenn die sagen, nö, ich möchte lieber ein Mädchen sein? Oder so.
Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Ja, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich ein schmerzhafter Prozess ist. Also man ist da herausgefordert und muss sich natürlich dann in seiner sozusagen Wunschvorstellung eines Sohnes oder einer Tochter umkrempeln und neue Räume irgendwie versuchen zu denken. Und man fühlt sich ja selber auch ausgestellt. Also diese Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz betrifft ja auch Eltern, ja, also was hast du eigentlich mit deinem Sohn gemacht oder so, und ich merke, mir ist sozusagen der Gedanke sehr sympathisch, dass wir beidgeschlechtlich sind, also dass wir sowieso, also ich habe erlebt als Vater, wenn ich meine Kinder, als sie geboren wurde und als ich dieses Lebewesen auf den Arm genommen habe oder auf den Bauch gelegt, das ist ein total weibliches Empfinden. Also das, oder wenn ich die gewickelt habe, ich konnte sie ja nicht stillen, weil ich keine Frau bin, aber ich konnte sie zumindest wickeln und ich konnte Zugang finden zu diesen Lebewesen und hatte da ganz viele starke Assoziationen oder empathische Empfindungen zu meiner Frau. Also die war ja glücklicherweise Frau und ich war der Mann, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, es vermischen sich so diese Gefühle.
Hm.
Und nachher vermischen sich auch die Rollen, wenn man nämlich lebt in so einem Haushalt, wo jeder eigentlich alles machen darf. Ja. Ja? Also jeder darf abwaschen, jeder darf Wäsche waschen, jeder darf Klo putzen. Also das ist dann nicht mehr so geschlechterspezifisch. Aber ich will eigentlich sagen, die Rolle der Eltern ist in dem Moment auch eine Herausforderung. Und die Möglichkeit der Toleranz hat was mit Sozialisation, Bildung etc. zu tun, mit Beispielen, mit Modellen, und die hat nicht jeder.
Das würde ich gerne direkt mal rüberwerfen, Freier P. von Rüden. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben, Herr Jessen. Freier P. von Rüden, Sie beraten ja auch Eltern. Was wir gerade gehört haben von Herrn Jessen, dieses, ne, dass man halt selber sich auch hinterfragt, habe ich das nicht richtig hingekriegt, den Jungen zu erziehen oder ein Vorbild zu sein, sind das Ängste, die Ihnen auch begegnen, wenn die Eltern zu Ihnen kommen?
Ja, es sind verschiedene Aspekte, die eben angesprochen werden, die ich auch erlebe. Es bedeutet natürlich, einmal natürlich haben Eltern und haben gerade Familien oft ein sehr, sehr intensives Bild von Erwartungen, wer sind, und auch einem, ja, einer Geschichte, je nach Alter von Kindern auch, einer Geschichte und auch relativ festen Strukturen und Erwartungen aneinander, so dass es gerade für Eltern oft ganz große Herausforderungen sind, zu sehen, mein Kind entspricht nicht dem, was ich erwartet habe und was auch die Gesellschaft erwartet. Umgekehrt ist es auch für Transpersonen tatsächlich oft eine Coming-out in der Familie noch eine der schwierigsten Situationen, weil ich da eine viel längere Geschichte in Frage stelle als und viel mehr, viel intensivere Erwartungen, Bilder und Bilder, die von mir existieren, als in anderen Lebenskontexten. Also das sind tatsächlich oft sehr herausfordernde Situationen und deshalb ist es auch in der Beratung ganz, ganz wichtig, Familienmöglichkeiten auch für Angehörige und für Eltern zu haben. Bis hin dazu, dass wir in Bremen zum Beispiel auch eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Transkindern und Jugendlichen haben.
Weil da also das Gefühl ist, dass man...
Das ist ein großes...
Weil da das Gefühl ist, dass man quasi auch, kann ich mir vorstellen, erstmal so seinen Sohn oder seine Tochter verliert, ne? die man kennt.
Genau.
Was hilft dann?
Genau.
Was ist das, was hilft
also
den Eltern?
Viele erleben es tatsächlich als eine Art Verlust erstmal. Aber ich muss mir einmal im Klaren sein, letztlich als Eltern bin ich immer in der Situation, dass ich Kinder in die Welt setze, aber dass sie mir nicht gehören und letztlich ihren Weg gehen. Und nicht für das Leben meiner Kinder ist letztlich das Wesentliche, was ist für sie der richtige Weg und nicht was ist das, was meine Erwartungen erfüllt? Also das sind Prozesse, mit denen sich auch Eltern auseinandersetzen müssen, zu gucken eben, wie kann ich mit diesen Gefühlen umgehen und wie kann ich auch damit einen positiven Umgang finden? Und das kann zum Beispiel auch heißen, Dinge wie Transitionsprozesse zu feiern, Übergangsrituale zu machen. Je nach Kontext sind das also Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Und mir auch als Eltern irgendwo eine Unterstützung und Leute und ein Umfeld zu suchen, was mich mitträgt. Wo wir auch bei dem Punkt sind, der eben ja auch genannt wird, Diskriminierung kann ich auch als eigentlich privilegierte Person betroffen sein, in dem Fall als cisgeschlechtliche Person, wenn ich sagen, Leute unterstütze, die Diskriminierungserfahrungen machen. Also tatsächlich kann ich auch als Eltern in Frage gestellt werden dadurch und Diskriminierung erfahren, wenn ich transgeschlechtliche Kinder habe. Mhm. Und da ist es natürlich auch wichtig, quasi mir im Klaren zu sein, das sind Diskriminierungserfahrungen, die eine transgeschlechtliche Person auf jeden Fall macht, der sie nicht entkommen kann. Und ich mache es mir leicht, wenn ich als versuche, quasi das, was ich von diesen Diskriminierungen abbekomme, dazu zu verhindern, dass ich mich, sagen, auf die Seite der Diskriminierenden schlage. Weil das ist auf jeden Fall der falsche Weg.
Ja. Denn als Eltern ist es ja so, dass die Eltern indirekt betroffen sind, aber den Weg, den steinigen Weg haben ja die Kinder zu gehen, ne, und sich das auch bewusst zu machen, dass man da unterstützen kann und dass die Transition eben bei den Menschen passiert. Und ich kann mir auch vorstellen...
Und das ist bei Jugendlichen ein sehr entscheidender Faktor. Also wir wissen aus Statistiken, dass bei Transjugendlichen, die in einem ablehnenden Umfeld aufwachsen, wir deutlich höhere Suizidraten als im Bevölkerungsdurchschnitt haben, als bei anderen Jugendlichen. Dass wir das aber bei Jugendlichen, die in einem unterstützenden Elternhaus aufwachsen, also überhaupt nicht haben. Mhm. Also das ist tatsächlich bis hin zur Frage, wie kann ich mit der Situation leben als jugendliche Person, ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ich brauche die Unterstützung in meinen Familien und in meinem gesellschaftlichen Umfeld.
Und vielleicht hilft ja auch als Eltern, sich bewusst zu machen, dass ja der Mensch, der in diesem Körper drin steckt, noch derselbe ist, den man großgezogen hat. Es ist das Äußerliche ja auch, was sich verändert. Ne? Man verliert ja nicht seinen Sohn, seine Tochter, sondern der Mensch, der da drin steckt, der bleibt ja noch bei einem. Ich würde gern zu unserem nächsten Anrufer gehen. Herzlichen Dank nochmal an Herrn Jessen nach Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen, bin ich das?
Sie sind das. Ich habe hier keinen Namen stehen, deswegen spreche ich Sie jetzt nur als ein Hörer aus Berlin an.
Ich bin selbst Chirurg und habe mich sehr intensiv mit diesen ganzen Fragen beschäftigt. Und ich finde es sicherlich sehr, sehr vernünftig, dass Menschen in ihrer Entwicklung entscheiden können, dass sie in einem falschen Körper sind. Ich möchte nur davor warnen, das bei Kindern zu tun. Im Gleichstellungsgesetz steht drin, jede Person hat das Recht, sein Geschlecht frei zu wählen. Da steht auch drin, dass es ab 14 jedes Kind selbstständig machen kann, ohne dass die Eltern gefragt werden müssen. Und vor 14 steht drin, dass es das Jugendamt machen kann, wenn es dem Kindeswohl entspricht.
Also
das
wenn ich ist, da direkt einhaken darf.
Das ist ein deutliches Missverständnis, genau. Da muss ich gleich mal eben intervenieren. Also das ist aber wir hatten ganz am Anfang gesagt, dass rechtliches und medizinisches zwei Dinge sind. In dem Selbstbestimmungsgesetz geht es, was es jetzt geht, geht es um Ausweispapiere. Da geht es um Änderung von Vornamen und Geschlechtseinträgen in Papieren. Also auch jugendliche Personen können auch nach der bestehenden Gesetzgebung ihren Namen und Personenstand ändern. Das hat aber nichts mit einer medizinischen Diagnostik und mit medizinischen Eingriffen zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Baustellen. Es geht um Themen, dass Menschen in ihrem Umfeld, zum Beispiel an der Schule, mit den richtigen Namen genannt werden, angesprochen werden, nicht ständig mit dem Widerspruch leben müssen zwischen dem, was in den Papieren steht und dem, wie ich mich selber erlebe. Medizinische Eingriffe, also Operationen an Minderjährigen in Deutschland sind die absolute Ausnahme, werden auch von gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen normalerweise. Das ist eine falsche Behauptung, dass das Selbstbestimmungsgesetz daran etwas verändern würde. Das wird sich ja auch Herr Nieder bestätigen.
Genau, das würde ich gerne zu Herrn Nieder einmal rüberwerfen.
Medizinische Maßnahmen sind die medizinischen Leitlinien relevant und nicht das Selbstbestimmungsgesetz.
Gut, also jetzt ich sortiere jetzt gerade nochmal. Also wir haben verstanden, so habe ich es auch in der Pressemitteilung gelesen, dass operative Eingriffe davon absolut, also dass es darum nicht geht, dass das nach wie vor da mit Gutachten und einem langen Prozess geht, sondern dass es nur um die Namensänderung geht. Das, was Sie gerade gesagt haben, oder um die Änderung des Geschlechts im Ausweis. Das haben wir jetzt geklärt. Herr Nieder möchte da bestimmt auch gleich noch was zu sagen. Und der Hörer aus Berlin, ganz kurz noch, also ich habe Sie jetzt so verstanden, es geht Ihnen darum, dass Sie warnen davor, dass solche Dinge nicht zu früh gemacht werden. Wollen Sie den Gedanken noch kurz zu Ende bringen?
Darum. Ich möchte den Gedanken schon noch zu Ende führen. Es wird nämlich tatsächlich bei auch relativ jungen Menschen, hauptsächlich Mädchen, die empfinden, sie haben jetzt kriegen plötzlich eine Brust und wollen das nicht und die wollen lieber Junge sein. Und dann wird relativ häufig, auch heute schon, werden Pubertätsblocker gegeben. Und diese Pubertätsblocker, wenn man die über einen längeren Zeitraum gibt, so 3 Jahre zum Beispiel, führen zu einem Zelltod der Geschlechtsorgane, das heißt der Hoden und der Eierstöcke. Das führt am Ende dann dazu, dass dieses Mädchen nie wieder ein Mädchen werden kann, wenn sie dann hinterher sagt, okay, ich möchte vielleicht doch lieber Mädchen sein, aber kann natürlich auch nie ein Junge werden. Das heißt, es wird zeitlebens letztlich jemand sein, der ungeschlechtlich ist. Das heißt, das Wort It-Girl bekommt da eine neue Komponente.
Danke, das werfen wir jetzt direkt noch rüber zu Herrn Nieder. Herr Nieder, Sie sind ja Spezialist darin in Ihrer Klinik, werden genau diese Dinge ja beraten und gemacht.
Ja, also die Sorge oder auch die Befürchtung, die der Kollege aus Berlin benennt, die hören wir tatsächlich sehr häufig in letzter Zeit und diese Stimmen nehmen auch zu. Gleichzeitig hat Freya P. von Rüden das schon sehr korrekt angemerkt. Das sind zwei verschiedene Prozesse, das juristische und das medizinische. Und es findet aber natürlich im Leben der Menschen statt, sodass es dann auf Einzelfallebene durchaus auch Verschränkungen gibt. Und häufig wird ja dann so die Sorge formuliert, es gibt einen Trend oder ist das vielleicht eine Modeerscheinung oder so. Und das ist natürlich auch eine Sorge, die entsteht, wenn mehr Jugendliche von der Möglichkeit, die es eben gibt, sowohl im Sozialen, die soziale Transition, davon hat ja die Lehrerin aus Berlin berichtet, aber eben auch im Medizinischen, wenn es diese Möglichkeiten gibt, auch Gebrauch machen, was eben relevant ist, auch davon, dazu hat Freya P. von Rüden ja schon was gesagt, relevant ist, weil es für manche der Jugendlichen tatsächlich eine lebenserhaltende Wirkung hat, überhaupt diese Option haben zu können. Hohe Suizidzahlen haben wir da leider, das Suizidrisiko ist etwas, was uns in unserem klinischen Alltag beschäftigt. Und gleichzeitig müssen wir auch anerkennen von der medizinischen Seite, dass wir nicht gut in der Lage sind, die Geschlechtsidentitätsentwicklung von Menschen ganz grundsätzlich zu prognostizieren. Das heißt, wir arbeiten in einem Bereich von einem gewissen Maß an Unsicherheit, das stimmt. Aber, und das ist natürlich wichtig und für uns in der Medizin die entscheidende Grundlage, gibt es empirische Studien, Nachuntersuchungen, also Studien, die auch den weiteren Verlauf von Jugendlichen untersucht haben, die eben solche pubertätsunterdrückenden Hormonbehandlungen und dann auch transitionsunterstützenden Hormonbehandlungen genutzt haben, die diese Jugendlichen begleiten. Und da ist es tatsächlich so, dass in der großen Mehrheit aller Verläufe eben die Menschen, die Jugendlichen und dann später Erwachsenen eben in ihrem Geschlecht, das für sie persönlich stimmig ist, eben bleiben. Was nicht heißt, dass es nicht auch Fälle gibt, bei denen das anders ist und die wir uns dann sehr genau anschauen müssen. Also es geht nicht darum, einen leichtfertigen Umgang mit dieser Fragestellung zu haben, aber doch den lebenserhaltenden Charakter dieser Möglichkeit wertzuschätzen, anzuerkennen und eben auch das, da schließt sich ja der Kreis zu früheren Aussagen in dieser Runde, wirklich uns die einzelnen Situationen, die Lebenssituationen der betreffenden Menschen eben gut anzuschauen.
Aber Sie gehen damit mit, dass Sie sagen, okay, bevor man körperliche, also bevor man chirurgische Eingriffe vornimmt, braucht es noch eines sehr, sehr langen oder sehr guten Prüfungsprozesses, richtig?
Ja, ich würde es, glaube ich, anders formulieren. Ich bin ganz dankbar für Ihre Frage, weil ich finde, ich kann an der Stelle nochmal Bezug nehmen. Wir haben das jetzt in dem O-Ton von Diana gehört, aber auch in der Geschichte, die Brix Schaumburg schon ein Stück weit erzählt hat. Also die schnelle Anerkennung der eigenen Entscheidung von den engsten Bezugspersonen. Diana hat von ihrer Freundin gesprochen, Brix hat von seiner Familie gesprochen. Und das ist etwas, was natürlich toll ist. So wünschen wir uns das alle. Aus der E-Mail hatten wir gehört, dass da die Eltern eher überfordert sind und einen anderen Einfluss auf das Kind nehmen. Dann hieß es schon, ja, aber die haben Angst, die müssen wir aufklären, die müssen wir unterstützen. Das finde ich was sehr Wichtiges und was betrifft ja ganz viele Menschen. Was wir uns bewusst machen können, ist, dass Geschlecht immer etwas ist, was sich interaktiv herstellt. Das heißt, wir haben unser Geschlecht, es betrifft uns alle nicht für uns alleine, sondern wir sind davon abhängig, dass uns andere Menschen auch entsprechend anerkennen in dem Geschlecht, in dem wir leben. Und das ist tatsächlich ein Problem, auch für Jugendliche. Und wofür ich plädiere, ist für ein dialektisches Vorgehen, ein Vorgehen, was die individuelle Entwicklung in den Mittelpunkt stellt, was Möglichkeiten bietet, aber auch guckt, was brauchst du ganz konkret. Diana hat gesagt, ich möchte eine Frau sein. Das ist die Entscheidung von Jana oder auch ein inneres Empfinden von Jana, dem sie nachkommt. Die Frage ist dann, was brauchst du dazu, um wirklich eine Frau sein zu können, für dich ganz persönlich?
Und das können unterschiedliche Schritte sein. Mhm. Ja.
Ganz unterschiedliche, ja.
Herr Schaumburg, Sie haben, sind diese Schritte auch gegangen. Sie haben jetzt eine Familie, Sie haben eine Frau, Sie haben eine Tochter. Wie wichtig war für Sie auch äußerlich die Veränderung herbeizuführen? Was war hinterher anders als vorher?
Ich weiß nicht, also für mich gibt es kein Hinterher. Ich glaube, es ist eine Entwicklung zu dem authentischsten Ich, was ich leben darf. Und es ist einfach nur pure Zufriedenheit, Glück, Dankbarkeit, am Leben zu sein. Und natürlich, dass mein ganzes Ich ist einfach, ist ich selbst. Also ich bin natürlich, wie gesagt, ich habe so Bausteine, ich als Kind bin quasi gespiegelt zu dem Ich heute. Dazwischen gab es einfach eine Zeit, über den Anruf, den wir gerade hatten. Ich hatte zum Beispiel nie die Frage zu meiner Pubertät. Ich bin natürlich ganz bei Herrn Nieder und natürlich dem tollen Einwurf aus Bremen, weil natürlich die suizidalen Zahlen, die machen Sorge, aber natürlich, ich kann nur von meinen Gedanken reden von damals, die mir, wenn ich heute reflektiere, ich weiß gar nicht mehr, also heute bin ich Milliarden Kilometer von den Gedanken weg und das ist das, was zählt. Und ich möchte einfach nochmal kurz, weil wir natürlich auch nicht mehr viel Zeit haben, was sagen, was mir sehr am Herzen liegt, zu der E-Mail, die reinkam. Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer. Es ist ein unfassbar sensibles Thema, das hatten Sie vorhin auch schon mal gesagt. Und dann bei der Nachricht bei Diana, da möchte ich nur nochmal einmal sagen, dass die Person ist weder medientrainiert, sondern ich möchte, dass wir da rausziehen, die Fröhlichkeit, dass sie endlich sagen kann, wer sie ist, aber dass Trans sein, nichts ist, was passiert. Das bin ich. Es ist ein Adjektiv, was mich begleitet und ich probiere das nicht mal eben aus. Aber ich kann deutlich raushören, wie sie das gesagt hat, mit der Euphorie, akzeptiert zu werden, angenommen zu werden, noch an der Beziehung vielleicht weiter zu wachsen, dass die Liebe wächst. Aber ich möchte trotzdem natürlich mit der Arbeit, die ich mache, deutlich für alle zuhörenden Menschen einmal sagen, dass das nichts ist, was ich heute entscheide und morgen dann mache oder dass ich das ausprobiere, sondern Diana meinte das garantiert ganz anders, sondern es muss ja irgendwann mal gesagt werden und so bin ich eben auch zu Herrn Nieder gegangen und ich wurde bei ihm das erste Mal im Warteraum, Saal, im Flur als Herr aufgerufen. Das ist nicht von heute auf morgen, Menschen sind Gewohnheitstiere, dann tief verankert, sondern ich bin mit mir gewachsen und das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen, weil das mir ganz wichtig ist und jede Transreise ist eine eigene Reise und wir leben die auf unsere eigene Art und Weise.
Das ist wunderbar, dass Sie es nochmal sagen jetzt am Ende, weil da gab es einige Hörerzuschriften auch, die sagten, ja, und dann entscheidet man das heute so und morgen so, sondern dass Sie sagen, das ist keine Entscheidung, das findet nicht im Kopf statt, das ist nichts, was man mal so macht, sondern man weiß es, dass es so ist und das ist der einzige oder der wichtige, richtige, wichtige Weg dann.
Mhm. Ja.
Vielen Dank.
Ich würde noch mal ganz kurz auf einen Punkt von Herrn Nieder, das ist nämlich, und was auch Brick Schaumburg eben nochmal angesprochen hat, es geht um auch ganz wesentlich um anerkannt werden, um ich kann mein Geschlecht nicht alleine haben, sondern nur in Interaktion, in sozialen Systemen. Und für mich ist es ganz wesentlicher Punkt, als die Person, die ich bin, auch anerkannt zu werden. Und dafür ist das Selbstbestimmungsgesetz ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Hm. Darum geht es jetzt, dass Gesellschaft sagt, ja, ich als Transperson weiß, wer ich bin und ich habe das Recht, meinen Namen und mein geschlechtliches Empfinden zu definieren und zu bestimmen. Das ist der Kern des Selbstbestimmungsgesetzes. Es geht nicht um Medizin, es geht um das Recht, als die Person, die ich bin, anerkannt zu werden.
Vielen Dank. Und was wir jetzt, wozu wir keine Zeit mehr haben, ist jetzt noch mal kurz zu sagen, ist das ein Trend oder nicht? Da kann ich aber kurz sagen, was ich vorher gelesen habe und auch von Ihnen gehört habe. Dass es natürlich so ist, dass jetzt besonders viele Menschen damit rauskommen, auch in den Schulen oder so, weil es eben nicht mehr diese große Stigmatisierung gibt. Dazu gibt es Zahlen, dass das eine ganz normale Entwicklung ist, wenn eine Stigmatisierung in der Gesellschaft geringer wird, dass dann eben entsprechend auch die Zahlen steigen. So, Transgeschlechtlichkeit, der schwierige Weg in ein neues Leben, das haben wir heute als Thema gehabt. Herzlichen Dank an Freier P. von Rüden, herzlichen Dank an Brix Schaumburg, herzlichen Dank an Dr. Timo Nieder und natürlich Ihnen allen fürs Anrufen. Nächste Woche geht es um neue Arbeitszeitmodelle, Verdienstanerkennung, was macht Berufstätigkeit für Sie attraktiv? Da können Sie auch schon mailen, wenn Sie dazu was sagen möchten. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.